Künstliche Intelligenz, Chance oder Risiko? Ende 2022 stellte das amerikanische Softwareunternehmen OpenAI sein Programm ChatGPT vor und machte es der Allgemeinheit kostenfrei zugänglich. Dieser und andere Chatbots führen mithilfe künstlicher Intelligenz menschenähnliche Gespräche und tragen rasend schnell Informationen zusammen. Welche Herausforderungen stecken darin beispielsweise für unser Bildungssystem oder für die Arbeitswelt? Darüber spreche ich mit Professor Doris Wessels, die Wirtschaftsinformatikerin, ist eine führende Expertin für den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Bildung. Sie leitet in Kiel das Zukunftslabor Generative KI und ist Mitgründerin des virtuellen Kompetenzzentrums Künstliche Intelligenz und wissenschaftliches Arbeiten. Guten Tag, Frau Professor Wessels.
Hallo, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Frau Professor Wessels, als OpenAI 2022 ChatGPT vorstellte, haben Sie damals eigentlich schon damit gerechnet, dass wenige Jahre später 2/3 der Menschen in Deutschland solche Bots regelmäßig nutzen würden?
Wir hatten auch, obwohl aus unserem virtuellen KI-Kompetenzzentrum wir uns damals schon sehr intensiv, eigentlich schon jahrelang, seit 2020, mit KI-Sprachmodellen beschäftigt hatten und uns klar war, das wird Auswirkungen für den Bildungsbereich haben und ist eine sehr attraktive Technologie für viele Menschen, war uns nicht bewusst, dass dann eine Chat-Variante veröffentlicht werden würde. Und das hat dann tatsächlich wie so ein Meteoriteneinschlag gewirkt, war unglaublich attraktiv offensichtlich für die Menschen. Und in den ersten 5 Tagen hatte man 1 Million Anwender weltweit. Und wie sich das dann verbreiten würde, wie die Menschen darauf reagieren, das konnte man vor gut 3 Jahren aus meiner Sicht nicht wirklich vorhersagen. Und es fällt uns auch heute, ich werde ja häufig gefragt, wie sieht es denn im nächsten Jahr aus oder in 5, manche wollen doch so eine Prognose für 5 Jahre und dann muss ich immer lachen und denke, nee, ich weiß noch nicht mal, was morgen ist. Denn wenn wir uns die Dynamik anschauen, die dieses Thema entwickelt hat, dann ist tatsächlich selbst die Vorhersage für was erwartet uns morgen schwierig geworden. Also von daher, nein, um Ihre Frage ehrlich zu beantworten, ich konnte mir das nicht oder ich hätte da gar keine klare Prognose geben können.
Im Alltag wird der KI in Deutschland offenbar ziemlich wenig Berührungsangst entgegengebracht. Aber in der öffentlichen Diskussion, da ist viel mehr Nervosität als Neugier wahrnehmbar. Zu Recht?
Diese Technologie spaltet tatsächlich die Gesellschaft ganz, ganz stark. Es gibt die eine Gruppe, die das sehr intensiv nutzt. Das heißt, also wir haben, wenn man so die Nutzer- und Nutzerinnengruppen sich anschaut in Deutschland, dann ist es tatsächlich so, dass wenn man so die Altersgruppen sich anschaut, dass sehr junge Menschen das sehr, sehr intensiv nutzen, da offensichtlich viele Vorteile für ihr privates, berufliches Leben sehen. Und mit dem Alter nimmt das immer mehr ab und es korreliert auch mit dem Bildungsgrad. Das heißt, je höher die Bildung, desto intensiver wird es genutzt. Aber es ist eben in Summe ein sehr heterogenes Gesamtbild, was wir sehen. Und was wir in Deutschland von Anfang an gesehen haben, dass bei dieser Technologie eher die Risiken gerade von der Presse aufgegriffen wurden als die Chancen. Und von daher ist so die mediale Sichtweise auf dieses Thema eher durch Gefahren und Risiken geprägt. Es gab jetzt gerade vom Spiegel so eine Veröffentlichung, Überschrift war die Todesmaschine. So, da werden so Untergangsszenarien, die werden dort beleuchtet, der Einsatz gerade so im militärischen Bereich. Und das verschreckt natürlich sehr viele Menschen. Das heißt, man muss hier den Einfluss der Medien sehen. Man muss dann auch berücksichtigen, wer hatte überhaupt schon Zugang. Und es ist auch, das kann man tatsächlich in den Studien sehen, so, dass die Menschen, die damit noch keine persönlichen Berührungspunkte hatten, haben auch signifikant mehr Angst vor dieser Technologie als Menschen, die es schon mal ausprobiert haben.
Ist das denn nun eigentlich typisch deutsch oder ist das woanders, also in den USA zum Beispiel oder in Frankreich, genauso problematisiert?
Da gibt es auch oder gab es in den letzten Jahren immer sehr interessante Untersuchungen, wie digital affin ist ein bestimmtes Land oder auch jetzt KI-affin. Und dort zeigte sich relativ deutlich, dass der asiatische Raum digital und insbesondere KI-affiner ist als wir hier in Europa. Mit Ausnahme von Japan, die sind ähnlich zögerlich, vorsichtig. Jetzt könnte man positiv, das auch positiv titulieren und sagen, die sind genauso reflektiert wie wir in Deutschland. Wenn man allerdings so die Verbreitung sich anschaut der KI-Nutzung so bei den Berufstätigen. Da gab es jetzt gerade eine aktuelle Studie von Microsoft, die hat das weltweit untersucht. Und da sind wir in Deutschland so im Mittelfeld, so auf Platz 20 ungefähr. Und es führen dann so Nationen wie die Vereinten Arabischen Emirate, aber auch Singapur und Norwegen. Und Frankreich ist da auch relativ weit vorne. Das könnte damit zusammenhängen, dass Frankreich auch ein wettbewerbsfähiges eigenes KI-Sprachmodell entwickelt hat, Mistral. Und das vermute ich mal, dass das damit auch zusammenhängt. Und so etwas fehlt uns in Deutschland. Also es fehlen uns auch eigene Modelle, die wir eben am Arbeitsplatz auch entsprechend nutzen könnten.
Nun sprechen Beobachter ja von einer neuen industriellen Revolution durch die künstliche Intelligenz. Ist das eigentlich berechtigt?
Ja, ich finde den Vergleich durchaus berechtigt. Ist auch keine ganz neue Sichtweise auf dieses Thema, sondern das ist eine neue Epoche, in die wir vorgestoßen sind mit einer Technologie, die gleichermaßen extreme Potenziale bietet, aber auf der anderen Seite der Medaille auch extreme Risiken. Die große Herausforderung besteht jetzt darin, die Potenziale und die Vorteile, die diese Technologie bietet, zu nutzen und gleichzeitig auf der anderen Seite der Medaille die Risiken wenigstens im Griff zu behalten. Also man kann sie natürlich nicht eliminieren. Das ist wie so eine Symbiose, das eine gehört zum anderen dazu. Aber das Management der Risiken, das ist die große Herausforderung. Und da ist so die Frage, welches Risiko oder wie risikobereit ist man, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt und führt dann auch zu einer sehr unterschiedlichen Gesamtbewertung.
Sie haben ja schon unterstrichen, vor allem junge Menschen nutzen künstliche Intelligenz. Wie sehr sind denn Chatbots bereits in Schulen und Hochschulen Normalität?
Ja, da muss man, glaube ich, zwei Perspektiven wählen, um die Antwort zu formulieren. Die eine ist sozusagen die nach außen getragene Perspektive. Also was sieht man, was wird öffentlich gemacht? Und dann muss man sozusagen auch hinter die Kulissen schauen, wie wird es tatsächlich benutzt? Und das sehen wir auch in allen Studien, das sehen wir auch aus den Berichten, Analysen in den Schulen. Eigentlich kann man davon ausgehen, dass nahezu alle Schüler und Schülerinnen diese Technologie benutzen, teilweise heimlich, weil sie verboten ist oder es ihnen untersagt wurde, das zu benutzen. Aber wir haben sie auf den Smartphones, wir haben sie in allen möglichen Anwendungen mit drin. Das heißt, die ist hoch integriert. Selbst wenn ich die Google-Suchmaschine aufrufe, da gibt es schon den KI-Modus, den ich einfach anwählen kann und auswählen kann und mir damit eine Hausarbeit schreiben lassen kann oder eine Aufgabe lösen lassen kann. Aber im Unterricht, wenn man sozusagen so vor die Kulisse tritt, ist das an manchen Stellen nicht so sichtbar. Da gibt es dann, jetzt gibt es in Deutschland gerade den Chatbot Telly. Das war ein Ergebnis der Kultusministerkonferenz, die sich geeinigt haben, eine Lösung für alle Schulen in Deutschland, alle Bundesländer anzubieten. Und diese Lösung, die wird gerade ausgerollt. Die hat dann aber wieder nicht die Funktionalität, die viele andere Lösungen haben. Das heißt, das ist so eine etwas reduzierte Variante, was den Leistungsumfang angeht. Aber das ist sozusagen das Produkt, was so offiziell genutzt wird.
Der Einsatz von KI durch Schüler, Schülerinnen, Studenten, Studentinnen, der wird ja vor allem, und das haben Sie auch eben schon anklingen lassen, als Herausforderung bei der Leistungsmessung diskutiert, weil Sie die Eigenleistung in Prüfungen, vor allem in der traditionellen Hausarbeit, grundlegend infrage stellt. Verleitet KI also zum Schummeln?
Ja, das ist eine ganz, ganz schlimme Diskussion, die wir haben. Da ist die Misstrauenskultur jetzt eingezogen in die Schulen oder überhaupt in den Bildungsbereich, weil in dem Moment, wo Lernende gute Lösungen oder gute Ergebnisse zeigen, gleich unterstellt wird, sie hätten es ja nicht alleine gemacht. Das ganze Problem wäre vermeidbar, wenn man die Lösung nicht verbietet, das auch nicht sanktioniert, sondern diese Technologie in den Unterricht integriert. Das bedeutet aber, dass, wenn ich jetzt Lehrkraft bin, ich sehr gute Ideen benötige, um diese Technologie für mich in meinen Unterricht lernförderlich zu integrieren. Das bedeutet aber auch, dass ich meine bisherigen Lernmodule oder Materialien, die ich mir wahrscheinlich in jahrelanger Arbeit erarbeitet habe und dann auch intensiv genutzt habe, mit denen ich ganz viel Erfahrung gesammelt habe, kontinuierlich optimiert habe, dass ich mich von vielen dieser Materialien trennen muss und die gravierend überarbeiten muss. Und das ist natürlich ein hoher Aufwand, den ich dort investieren muss. Und da sind, glaube ich, viele Lehrkräfte in Deutschland wirklich überfordert. Also es mangelt an der Zeit, das alles zu erneuern. Aber es mangelt, glaube ich, noch viel, viel mehr an guten Ideen, wie ich meinen Unterricht ganz anders gestalten kann.
Also die Lehrenden müssen künftig oder auch jetzt schon nicht mehr nur in Anführungsstrichen fachlich versiert sein, sondern sie müssen auch technisch, sprich mit der künstlichen Intelligenz qualifiziert sein. Und daran mangelt es.
Das war tatsächlich immer auch mein Hinweis, den habe ich sehr, sehr früh formuliert. Es gab mal einen Bundestagsausschuss zum Thema ChatGPT und ich wurde dort auch eingeladen mit anderen Experten und Expertinnen und wir haben dort auch Empfehlungen gegeben, die haben wir sogar schriftlich formuliert und ich habe damals, das war April 2023, also ChatGPT war ein paar Monate erst draußen und es war klar, da verändert sich vieles. Man war so ein bisschen hilflos, orientierungslos. Und ich habe dann den ganz, und das muss ich leider bis heute betonen, wir brauchen eine Taskforce KI-Bildung, das heißt eine Qualifizierungsoffensive für die Lehrkräfte an den Schulen, an den Hochschulen, überhaupt in unseren Bildungseinrichtungen. Denn von Anfang an war klar, dass die sehr jungen User, Userinnen diese Technologie intensiv nutzen, teilweise unreflektiert, kennen gar nicht die Limitationen, kennen auch nicht die Risiken, arbeiten einfach damit und die Lehrenden sind ja dann noch älter, etwas vorsichtiger, eher so ein bisschen fremdelten, Berührungsängste zeigten und das ist bis heute so. Wir haben so ein Gap zwischen den Lernenden und den Lehrenden, was die Nutzung dieser Technologie angeht, aber auch die Erfahrungen mit generativer KI. Und den Gap hätten wir gar nicht erst zulassen sollen, den hätten wir ganz schnell schließen müssen. Und das ist uns bis heute nicht gelungen.
Wie müsste sich denn die Lehre ändern, um diesen neuen Herausforderungen gerecht zu werden?
Es gibt so ein eine Prüfungsform, die sehr intensiv diskutiert wird und wo von Anfang an klar war, daran muss man etwas ändern. Das sind so schriftliche Ausarbeitungen. Das ist sowas wie die Hausarbeit in der Schule. Das kann aber auch eine Abschlussarbeit im Hochschulbereich sein. Und die ist natürlich jetzt, wenn ich KI-gestützt schreibe, sehr viel einfacher zu erstellen. Das heißt, da arbeitet quasi Mensch mit Maschine gemeinsam und produziert oder generiert dieses Ergebnis. Und wir haben früher immer nur das Endergebnis bewertet. Also wie sieht die Hausarbeit aus, wenn sie fertig ist? Wie sieht die Abschlussarbeit aus, wenn sie fertig ist? Diese Perspektive muss sich ändern. Die hat sich an vielen Stellen auch schon geändert. Wir wenden uns ab von dem Endprodukt und schauen jetzt mehr auf den Prozess, auf die Art und Weise, wie diese Arbeit entstanden ist und wie der menschliche Anteil dort ist. Wir setzen auch mehr auf mündliche Prüfungen, ja, Face-to-Face. Präsentationen sind auch ein Weg, allerdings kann auch da schon KI gestützt, können sehr, sehr gute Präsentationen auch quasi per Knopfdruck generiert werden. Aber wir schauen tatsächlich mehr in den Prozess hinein, wir setzen mehr auf Mündlichkeit, wir setzen auch mehr so auf praktischen Einsatz, also Praxisnähe, das heißt reale Probleme draußen im Unternehmen oder in der Natur, in der Umwelt. Man versucht so die Nähe zur realen Welt zu nutzen, um daraus konkrete und auch motivierende Aufgabenstellung zu generieren, die man dann gemeinsam mit dieser Technologie versucht zu lösen.
Wenn Sie jetzt sagen, weg von der Bewertung des Produkts hin zur Bewertung des Prozesses, was meinen Sie konkret?
Ich habe Folgendes auch in meiner eigenen Lehre gemacht. Ich habe gesagt, okay, wir wenden uns nicht mehr so stark der Qualität und Bewertung des Endergebnisses oder schriftlichen Ausarbeitung zu, sondern dem Design. Wie ist es zu diesem Ergebnis gekommen und wie habt ihr euch als Menschen dort eingebracht? Ich habe dann gesagt, das ist so das methodische Design, das Vorgehen, also wie habe ich das fachlich, methodisch vom Forschungsanspruch her modelliert und dann das wirkliche Novum. Wie habe ich die Tools ausgewählt, die Werkzeuge? Also was habe ich mir dort überlegt? Und diese digitale Kompetenz, die ich dann zeigen muss, bei der Auswahl, bei der Suche nach Werkzeugen, bei der Bewertung, welche nehme ich nicht, welche kombiniere ich sogar. Häufig sind es auch mehrere Werkzeuge, die man auch sinnvoll miteinander kombinieren kann. Das ist ja eine sehr hohe technische Expertise, die ich dort zeigen muss. Und die habe ich dann bei meinen Studierenden dann als Bewertungsmaßstab neu zugenommen.
Dieser Vorwurf des Schummelns in Bezug auf KI in der Bildung, der bezieht sich ja eben auf dieses, ja, auf den Vorwurf, da erstelle die künstliche Intelligenz quasi den Text oder das Referat. Aber man kann KI ja auch ganz anders nutzen. Also zum Beispiel als Sparring-Partner, so wie vielleicht ein Gesprächspartner im realen Leben. Kann man sowas, wird sowas auch bewertet oder wird so etwas verlangt?
Das wird in dem Sinne nicht verlangt, sondern wenn wir uns anschauen, wie Schüler oder Schülerinnen diese Technologie benutzen, dann verwenden sie es genauso. Und das ist auch so eine ambivalente Geschichte. Auf der einen Seite ist die Möglichkeit, jetzt einen persönlichen Lerntutor zu haben. So haben sie das ja beschrieben. Also ich habe da jetzt eine Instanz, mit der ich mich über alle möglichen Dinge unterhalten kann und die so menschenähnlich wirkt. Das kann fürs Lernen extrem förderlich sein. Ich kann, gerade wenn wir uns den Matheunterricht zum Beispiel anschauen, viele Schüler und Schülerinnen hadern ja nachweislich sehr damit. Wenn wir uns die PISA-Ergebnisse anschauen, kein Anlass zur Freude, wahrlich nicht. Und vieles hängt ja auch damit zusammen, dass man sich auch gar nicht mehr traut, wenn man es mit Mathematik nicht hat, überhaupt Fragen zu stellen. Man möchte sich nicht die Blöße geben, nicht vor der Klasse, nicht vor Lehrer und Lehrerin. So, das heißt, hier bietet aus meiner Sicht diese Technologie sehr großes Potenzial, weil ich immer wieder die gleiche Frage stellen kann oder es mir 10-mal in 10 Varianten erklären lassen kann, so lange, bis ich es verstanden habe. Das heißt, also hier ist der Austausch mit einem solchen KI-Lerntutor aus meiner Sicht extremst förderlich, müsste viel intensiver genutzt werden. Und es gibt auch schon Tools, die das machen. Aber das, was ich anfangs auch beschrieben habe, es wird dieser Dialog mit solchen KI-Chatbots, der wird auch für private Dinge natürlich benutzt. Auch ein Lehrer sagte mir letztens, die quatschen da alles rein. Die quatschen rein von Pickeln bis zu Liebeskummer und entwickeln so eine Nähe zu diesen KI-Lösungen, die ist gefährlich, die macht auch abhängig. Und da gab es im letzten Jahr 2 britische Studien, die das sehr intensiv untersucht haben. Und die zeigen und spiegeln sehr eindrucksvoll das große Risiko wider, weil es vielen jungen Menschen an realen Menschen mangelt, die dann Gewehr bei Fuß stehen, die für Gespräche tagsüber vielleicht nicht verfügbar sind, weil man arbeiten muss oder weil man andere Prioritäten setzt. Das heißt, so eine gewisse Vereinsamung der Schüler und Schülerinnen, die wir sehen. Es gab auch gerade eine große Vodafone-Studie, die das auch nochmal auch herausgearbeitet hat, dass dort eine Generation heranwächst, die wirklich auch unter Einsamkeit leidet. So, und wenn es die realen Menschen nicht gibt in der Menge Qualität, dann ist der Weg zu diesen KI-Lösungen naheliegend. Und diese Abhängigkeit, die müssen wir auch sehr wirklich intensiv beobachten und dort auch diese Gefahren versuchen auch zu reduzieren.
Dann kann man eigentlich froh sein, dass KI, dass diese Chatbots noch nicht aktiv waren während der Corona-Pandemie, dann hätten sie möglicherweise viel mehr Schaden angerichtet.
Das kann sein, ja, das kann tatsächlich sein, weil, sehr interessanter Gedanke, ja.
So wie Sie geschildert haben, wie Sie KI in der Lehre anwenden, würde ich mal sagen, das dient der Förderung des kritischen Denkens und man muss nicht unbedingt verblöden, wenn man die KI einsetzt. Was halten Sie denn eigentlich vom Einsatz von KI zur Korrektur und Bewertung von schulischen und studentischen Arbeiten durch die Lehrenden?
Ja, das ist auch ein zweischneidiges Schwert, denn ich hatte, als das Thema so aufkam mit KI-Sprachmodellen, habe ich damals 2018 so einen kleinen Vortrag gehalten, wo ich so eine kleine Zukunftsreise gewagt habe. Und ich habe dort ein Szenario vorgestellt, wo ein Student, der große Angst hatte, überhaupt eine Bachelorarbeit zu schreiben, dann ein Dienstleister, ein Ghostwriter benutzt. Und der Ghostwriter benutzt auch schon digitale Technologien. Damals so KI war ganz am Anfang, aber es war klar, er lässt schreiben. So, und seine Professorin ist auch total überfordert mit der Korrektur all dieser vielen Abschlussarbeiten und die lässt auch bewerten durch entsprechende Tools. Auch da war KI schon ansatzweise so weit, dass man das so in Teilen zumindest so als Vorbegutachtung machen konnte. Und das führt natürlich zu einem grotesken Gesamtszenario. Wenn die eine Seite Texte generieren lässt, KI gestützt, und das geht ja heute wirklich direkt. Und die andere Seite lässt KI-gestützt bewerten. Auch das geht heute direkt und auf hohe, also beide Seiten. Auf
die KI bewertet die KI.
Genau. Und dann bespielt KI sich quasi selbst so. Und das war tatsächlich sehr, sehr früh klar, dass dort eine große Gefahr birgt. Denn wer ist denn dann noch motiviert, wenn beide Seiten, also die generierende wie die bewertende Seite, das Problem quasi delegiert? Das heißt, da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein. Aber das wird natürlich genutzt und diese überhaupt, das wissen wir auch aus der Bildungsforschung, dass das Feedback ganz, ganz wichtig ist und in der Vergangenheit immer viel zu wenig praktiziert wurde. Und jetzt können wir KI-gestütztes Feedback und Hilfestellung den Lernenden geben. Und das wiederum ist ein ganz, ganz großer Schatz.
Also da betrifft es dann auch schon die Arbeitswelt von Lehrenden. Andererseits sind offenbar Berufe, die gerade noch als sicher galten, Juristen, von künstlicher Intelligenz betroffen. Und 43% der Deutschen sind Umfragen zufolge deshalb besorgt. Sind Sie das zu Recht?
Also es gibt Verschiebungen, die diese Technologie mit sich bringt, wie jede technische Innovation auch immer zu Veränderungen geführt hat. Also ich bin jetzt auch nicht auf dem Pferd hierher geritten ins Studio, sondern bin mit einem Auto gefahren, musste da entsprechende Expertise haben. Und so ist es auch bei dieser Technologie. Das heißt, wir haben dort Berufe, die an Bedeutung verlieren, sich quasi erneuern müssten. Und es kommen auch ganz neue Berufsbilder hinzu. Es gab gerade so eine Ankündigung in der Schweiz, gibt es so einen ganz neuen Beruf, den AI-Business-Spezialist heißt der, da gibt es dann so einen Fachausweis noch dafür. Das heißt, da entstehen neue Berufe, aber dafür verlieren auch andere Berufe an Bedeutung beziehungsweise ändern sich ganz stark in ihrem Profil. Diese Veränderung hat es immer gegeben und die Frage ist das jetzt so ein abrupter Wechsel, also tritt der schneller in Erscheinung und ist der tiefgreifender als das, was wir zuvor gesehen haben. Und ja, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ist die Studienlage auch uneindeutig? Also da gibt es solche und solche Studien.
Manche Beobachter stellen da so eine Gleichung auf. Routine wird abgeschafft bzw. der KI überlassen und die Kreativität bleibt beim Menschen. Würden Sie sagen, so ist es? So wird es sein?
Oh, ich zögere immer. Ich glaube, ich habe in einigen Interviews das auch bestätigt, aber eigentlich habe ich immer so ein leichtes Störgefühl dabei, weil ich weiß, dass diese Tools auch bei sehr kreativen Aufgabenstellungen wirklich hilfreich sind. Und ich benutze sie auch tatsächlich dann, ganz besonders gerne, wenn ich ideenlos bin. Also wenn mir spontan die Kreativität fehlt, um irgendetwas zu generieren, entweder als eine neue Idee oder als ein Lösungsvorschlag für ein Problem, was ich habe, dann benutze ich diese Tools ganz besonders gerne. Das heißt, diese Rechnung, die ist ein bisschen zu einfach dargestellt. Ne? Hast du Routineaufgaben, gibst das an die KI? Natürlich sind solche Routineaufgaben leichter in Software zu gießen. Das sind dann quasi Workflows, wo das so sehr vorhersehbar, sehr strukturiert abläuft. Das konnten wir früher auch schon, da brauchen wir eigentlich gar keine KI. Das sind typische Digitalisierungsvorhaben. Jetzt kommt aber eine Technologie, die kann schon deutlich, deutlich mehr. Die kann sehr situativ, sehr kontextabhängig, sehr variabel agieren und auch sehr eigenständig agieren. Da haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir sind jetzt schon in der agentischen Ära angekommen, wo wir KI-Agenten haben, die nochmal eine ganz andere Liga darstellen. Also von daher ist das ein bisschen vereinfacht dargestellt. Ich würde das mit Jein beantworten.
Frau Professor Wessels, zum Schluss hätte ich dann noch die Bitte um ein Fazit. Künstliche Intelligenz, ist das nun Chance oder ist das Risiko?
Weder das eine noch das andere. Also der Schlüssel, der liegt in diesem tatsächlich in dieser Balance, dass wir die finden. Das heißt, so einen reflektierten, ethisch, aber auch rechtlich abgesicherten Umgang mit dieser Technologie und dass wir als Menschen mit dieser Technologie auch wirklich kompetent umgehen können und die auch gestalten können. Und man kann natürlich nur dann gestalten, wenn man diese Technologie auch beherrscht, wenn man die verstanden hat, durchdrungen hat, sich herangetraut hat. Und deshalb ist Bildung ist das A und O. Und wenn uns das in Deutschland nicht gelingt, dann haben wir auch zukünftig ein großes Problem.
Vielen Dank, Frau Professor Wessels. Künstliche Intelligenz, Herausforderungen für Bildungswesen, Arbeitswelt, Gesellschaft. Darum ging es im Gespräch mit der Leiterin des Zukunftslabors Generative KI Kiel und Mitgründerin des virtuellen Kompetenzzentrums Künstliche Intelligenz und wissenschaftliches Arbeiten, Doris Wessels. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast von RBB24.